Offenbarung Kapitel 2 und wir lesen heute ab Vers 12, nämlich den Brief Jesu an die Gemeinde in Pergamus. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzen abwarfen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße. Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Lass uns noch einmal den Herrn bitten, dass er sein Wort für uns öffnet und diese Zeit miteinander segnet. Lieber Vater, auch heute wollen wir unsere Abhängigkeit von dir bekennen. Wir brauchen die Hilfe deines Heiligen Geistes. Wir können nicht recht über dein Wort nachdenken. Wir können nicht recht damit umgehen, noch viel weniger unsere Haltung ausrichten. Ich kann nicht angemessen von dem reden, was du gesagt hast. Aber du, Herr, bist mächtig, in sterblichen Menschen und durch sterbliche Menschen dir Ehre zu bereiten. Darum blicken wir auf dich und bitten dich, segne uns darin, dass du uns dich offenbarst, sodass wir dich sehen, dass wir ausgerichtet werden vor deinem Angesicht. Wir haben gesungen, heilig, heilig, heilig. Und als Jesaja deine Herrlichkeit sah, da sprach er: Wehe mir, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Wir bitten dich, gib uns auch Augen, die dich auf deinen Thron sehen, die deine Herrlichkeit sehen, und gib uns, dass wir dich preisen, auch mit der Antwort unseres Herzens. Wir danken dir für deine Treue. Sieh Jesus an, den du für uns gegeben hast, der sein Leben gegeben hat, und rechne uns seine Gerechtigkeit an und segne uns um seines Namens willen. Amen. Sieben Gemeinden und sieben Briefe in diesen zwei Kapiteln von Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Wir haben gesehen, es ist der Herr Jesus, der sich selbst den Gemeinden vorstellt, jeder Einzelnen, also der sich ganz den Gemeinden vorstellt. Wir haben Kapitel 1 betrachtet, wie er sich vorstellt. Und wir sehen hier in diesem Kapitel, wie er sich der einzelnen Gemeinde vorstellt. Er greift immer wieder Dinge aus dem ersten Kapitel auf. Jede Gemeinde so, wie sie es braucht. Jede Gemeinde so, wie sie eine Sicht von Christus braucht. Von dem, wer er ist und was sein Charakter in besonderer Weise ist. Und es ist etwas ganz Besonderes. Wir haben gesehen, dass diese sieben Gemeinden zwar für sieben Ortsgemeinden in Kleinasien, heutige Türkei, stehen, aber dass diese sieben Gemeinden Briefe sind, die der Herr Jesus an alle Gemeinden, zu allen Zeiten, an allen Orten schickt. Denn das, was in den Gemeinden angesprochen wird, ist relevant über die Ortsgemeinde hinaus. Und es war auch so, dass alle Gemeinden ja alle Briefe bekamen, so wie Johannes die ganze Offenbarung an alle Gemeinden schickte, nicht nur an die 7 Gemeinden, sondern überall in der ganzen damaligen Christenheit wurde dieses Buch der Offenbarung gelesen. Und wir wollen uns daran erinnern, was Johannes gleich am Anfang sagt. Glückselig, die hören und die bewahren die Worte der Weissagung und tun, was darin geschrieben steht. Auch hören einfach nicht nur für uns an für sich, sondern insgesamt auch, was es bedeutet. Ja, wir haben in unserer heutigen Zeit sehr stark die Offenbarung sehr stark reduziert auf die Befriedigung unserer Neugier für die Zukunft. Also wir pilgern dahin, wo wir viel über die Zukunft erfahren. Das ist sehr gängig, auch in der Welt. Ich war mal im Forum und da gab es so ein Zelt von einer Wahrsagerin und ich war entsetzt, was für eine lange Schlange da stand, die alle über ihre Zukunft wissen wollten. Aber viele Christen gehen so an das Buch der Offenbarung. Die Offenbarung aber ist hochrelevant für jedes geistliche Leben, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und sie sagt, gesegnet oder glücklich zu preisen ist, der hört und der bewahrt die Worte der Weissagung und der tut, was darin geschrieben steht. Johannes sagt es der ersten Generation oder vielleicht sagen wir der zweiten, weil Johannes besonders alt geworden ist. Und trotzdem, er sagt es den ersten Christen aus dem ersten Jahrhundert. Ihr braucht es für euer geistliches Leben. Er sagt es uns, wir brauchen es für unser geistliches Leben. Wer das Buch der Offenbarung nur als Information für das, was passieren wird, betrachtet, der hat die Botschaft nicht verstanden. Der muss sich fürchten, dass er diese Wahrheit in seinem eigenen Leben oder die Bedeutung dieser Wahrheit in seinem eigenen Leben nicht sieht. Und dass manches verloren gegangen ist, was der Herr möchte, dass sein Kind besitzen soll. Noch ein Punkt, noch ein Gedanke. Im Epheser Kapitel 3 betet Paulus für die Epheser. Und er betet, dass die Liebe überströmend werden soll, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt, dass wir die Herrlichkeit Jesu sehen. In besonderer Weise packt er das zusammen, dass wir die Liebe des Christus erkennen. Aber er zeigt uns in dem Gebet, dass alle Heiligen nötig sind, um das Ausmaß der Liebe Christi zu erkennen. Gott offenbart sich dem einzelnen Gläubigen und den einzelnen Gemeinden in besonderer Weise, so wie sie es brauchen. Aber nicht, damit sie denken, oh, ich habe eine besondere Offenbarung. Ich weiß mehr wie du über Jesus, über Christus, über die Erlösung. Sondern gewurzelt in Liebe und gegründet in Liebe bedeutet, damit du ein Diener bist. Damit wir füreinander, dass wir, du und ich, dass wir Diener sind, füreinander und einander geben und empfangen. Beides braucht diese gewurzelte Liebe, diese gegründete Liebe. Denn hier treffen sich Menschen und die Gemeinde besteht aus Menschen. Da hat der Stolz was zu sagen, da hat die Selbstsucht was zu sagen, da haben die verletzten Gefühle was zu sagen, da hat die Verteidigung unserer Ehre was zu sagen und all diese Dinge. Und all diese Dinge hindern uns, so füreinander zum Segen zu sein, wie wir es könnten. Und vor allem so zu denken und diese Haltung einzunehmen, wenn Gott mir etwas gibt, dann um seinem Volk zu dienen, um ihnen Gutes zu tun. Und nicht es zu gebrauchen zur Selbstprofilierung. Darum ist es so wichtig. Darum gibt Gott der Gemeinde das so speziell. Und darum offenbart Gott jedem Einzelnen sich selbst in einer Weise, wie er es in besonderer Weise braucht. Und diese Gemeinde brauchte diese Vorstellung. Wenn er hier heißt, wenn es hier heißt, und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt er, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Wer ist es, der hier redet? Wer stellt sich hier vor? Nun, es ist der Herr Jesus, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Das hat er schon in Kapitel 1 gesagt. Da zeigt, sieht Johannes die Herrlichkeit des Herrn Jesus, Kapitel 1, Vers 16. Und er sagte, er hat in seiner Hand, in seiner rechten Hand, 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Dieses zweischneidige, scharfe Schwert geht aus dem Mund des Herrn Jesus hervor. Es ist also das Wort Gottes. Kapitel 19, der wird als König beschrieben, der auf dem weißen Pferd sitzt und er heißt das Wort Gottes. Schlagt jetzt auf Hebräer 2, Hebräer Kapitel 4. Da lesen wir das vom Worte Gottes und da wird genau dieses Bild des zweischneidigen, scharfen Schwertes gebraucht. Hebräer Kapitel 4. Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet. Merkt ihr, was soll dieses Messer, dieses zweischneidige, scharfe Schwert tun? Es soll scheiden. Sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Manche denken, man muss Seele von Geist scheiden. Ich glaube, viel mehr ist gemeint, es scheidet in der Seele und es scheidet im Geist. Es scheidet zwischen Mark und Bein, es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Er sagt, dieses Messer dringt durch und es ist so scharf, dass es scheidet, genau scheidet. Zwischen dem, was ewig ist, zwischen dem, was Gott gefällt und dem, was Gott nicht gefällt. Ich las mal von einem Arzt, einem Chirurg, der Tumore beseitigt bei Krebspatienten. Und er sagt, unser Hauptproblem ist dann, wenn wir da hineingehen und alles blutet, es so genau zu schaffen, zu schneiden, dass wirklich alles, was befallen ist, weggeschnitten haben. Merkt ihr? Die Präzision war sehr entscheidend für den Erfolg der OP. Und er sagt hier, er ist genau das am Tun. Er ist hier sehr präzise, nämlich dieses Schwert in dem Mund, aus dem Mund des Herrn Jesus ist sehr präzise zu scheiden. Und schaut, was es scheidet. Er sagt, er ist ein Richter. Dieses Wort richtet meine Gedanken. Mit anderen Worten, es beurteilt meine Gedanken. Es beurteilt meine Motive. Es fragt, warum ich etwas tue. Dieses Wort deckt alles Verborgene meines Herzens auf. Deswegen der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Dieses Wort kommt in dein Leben hinein und sagt, hier, deine Motive sind Selbstsucht. Deine Motive sind Ehrsucht. Deine Motive sind Gier, Lust, Befriedigung, was auch immer da in unserem Herzen herrscht. Ich kann etwas Gutes tun, aber Gott deckt das Verborgene meines Herzens auf und zeigt uns, warum ich es tue. Und dann wird es auf einmal böse, falsch, Sünde. Und da sehen wir, das ist, was das Wort Gottes macht. Und schaut jetzt Vers 13, das fasst es nochmal zusammen, warum er sich hier vorstellt als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Also warum er sich in Offenbarung so vorstellt. Denn kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt. Gemeint ist, es liegt aufgedeckt, klar. Also ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben, der das Urteil fällt. Und deswegen, diese Gemeinde brauchte eine Erkenntnis darüber, dass Jesus das zweischneidige, scharfe Schwert hat. In dem Brief an Smyrna, da sagt er, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Der zweite Tod, haben wir gesehen, ist die ewige Verdammnis vor dem Angesicht Gottes. Wir machen keine Angst vor der Hölle. Und die Hölle ist nicht ein Mittel der Angstmachung in dem Sinne, dass wir die Qualen fürchten sollen, sondern die Hölle zeigt Gottes Heiligkeit. Seine vollkommene Reinheit und seinen Zorn über die Sünde und seinen ewigen Zorn über die Sünde. Die Hölle steht nicht im Gegensatz zur Heiligkeit Gottes noch zu seiner Liebe. Denn Christus musste die Qualen der Hölle auf sich nehmen, um Menschen, um Sünder zu erretten. Wenn du errettet bist, dann ging Christus für dich durch die Hölle. Er, der ewige Sohn Gottes, konnte als ewiger Sohn Gottes die Hölle ertragen und sie beenden, sie ausschlürfen für alle seine Kinder, für alle Sünden seiner Kinder. Das, was der Mensch in Ewigkeit nicht kann. Wir sind kurzsichtig, wenn wir einfach nur die Qualen der Hölle sehen, als Feuer, das nicht vergeht, als Wurm, der nicht stirbt. Es geht um mehr. Es geht um einen heiligen Gott. Und dieser heilige Gott hasst Sünde. Dieser heilige Gott hasst Sünde. Und so stellt er sich der Gemeinde vor. Und schaut, wenn er sagt, dem wird kein Leid geschehen vom zweiten Tod, dann erinnert er sie daran, schaut mal, ihr seid die, die Gott von der Hölle errettet hat. Ja, er hat Leiden für sie, er hat Schmerzen für sie, er hat Not für sie, er hat vielleicht den Märtyrertod für sie. Aber was ist das schon? Was ist das schon im Gegensatz zu der großen Erlösung, dass wir auf ewig befreit sind, von dem Zorn Gottes auf ewig erlöst. Um vor Gottes Angesicht zu stehen. Nun, das sehen wir gleich weiter in Vers 13. Wir haben also erstens gesehen, Jesus stellt sich vor. Zweitens, Jesus lobt die Gemeinde. Jesu Lob für die Gemeinde, ich kenne deine Werke. Also der hier den Brief schreibt, weiß genau, wie es der Gemeinde geht. Es heißt hier, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, den Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Das ist schon erstaunlich. Wir haben in Berlin das Pergamonmuseum. Und in diesem Pergamonmuseum sind viele Teile dieses Pergamon-Tempel aufgebaut, inklusive der Pergamon-Altar, den man den Thron Satans nennt. Es ist am Anfang des letzten Jahrhunderts aufgebaut worden, also dieser Pergamon-Tempel oder Pergamon-Museum ist im Anfang des letzten Jahrhunderts aufgebaut worden. Es gibt auch gewisse Konflikte da mit Griechen, mit der Türkei, weil wir ja ihre Altertumsschätze damit in unserem Land haben und sie fordern eigentlich, dass wir sie zurückgeben an die Türkei. Aber was sie eigentlich beide damit sagen, ist, welchen Wert für sie diese heidnischen Götzenkulte haben. Wenn man den Pergamon-Altar anschaut, dann sieht man, dass er voller Schlangenbilder ist. Und jemand hat auch gesagt, dass der ganze Tempelbau aufgebaut war wie eine Schlange. Das war die Schlangenverehrung des Aklepsius-Gottes, also den wir in der in der Medizin noch heute haben, weil sie davon ausgingen, dass dieser, weil sie da einen Gott verehrten für sozusagen für die Krankenheilung und dass dieser Gott in besonders auch besondererweise auch angerufen wurde, wenn man Zahnschmerzen hatte. Nun, was auch immer da war, Pergamon war eine Großstadt in der damaligen Zeit, ein Zentrum, ein römisches Zentrum und mit vielen Freiheiten. Aber Pergamon hatte auch für fast jede Gottheit einen Altar oder einen Tempel, wo irgendein Gott verehrt wurde. Pergamon war sozusagen ein religiöses Zentrum für Religionen. Selbst der Kaiserkult war in Pergamon schon von den, ich glaube ungefähr 29 vor Christus, wurde der Kaiserkult schon, also wurde ein besonderer Tempel für die Kaiserverehrung in Pergamon aufgerichtet. Wenn wir also Pergamon anschauen und der Herr Jesus sagt, wo der Thron des Satans ist, dann haben wir vielleicht zwei Bereiche, die einfach deutlich machen, was der Thron des Satans ist. Der Thron des Satans ist voller Religion. Lass uns das nicht vergessen. Der Thron des Satans ist nicht in erster Linie einfach nur Atheismus. Natürlich ist das ein Teil der Religion. Auch Atheismus ist eine Religion. Aber alle Religionen sind Teil dieser Satansverehrung. Und die Schlange steht in besonderer Weise für den Satan, weil durch die Schlange, weil der Satan die Schlange missbrauchte, schon im Garten Eden, um die Sünde hervorzuholen. Und wenn man dann überlegt, wie dominant die Schlange dort ist in Pergamon als das Symbol für Satan, dann versteht man auch, warum es hier der Thron des Satans ist. Es gibt auch andere Dinge, die etwas mehr da hineinzuspielen oder wo es Zusammenhänge gibt, wo man sich fragt, was heißt das denn dann in Wirklichkeit oder was hat das für Folgen? Und all diese Folgen können wir oft gar nicht ersehen. In einem Vortrag von einem Mediziner, der zwischen Computer und Gehirn forscht, da sagt er, wir machen den neuen Menschen. Intelligent Design nennt er das. Und er gebraucht bewusst ein Wort, das für Gottes Schöpfung steht. Gott, der Schöpfer, hat die Welt gemacht. Und er sagt, nein, wir machen den neuen Menschen. Und die Intelligenz sind wir. Und wir heben den Menschen weg von seiner Menschlichkeit und machen ihn zu einem Gottmensch. Als man ihn fragt, werden die Menschen bereit sein, ihre Anonymität aufzugeben für solch einen neuen Menschen, denn sie müssen ja damit bereit sein, diesen Göttern zu erlauben, in ihrem Leben und ihrem Denken rumzufuschen, sagt er, ja, sie werden es. Aus Sorge um ihre Gesundheit. Dann merken wir, wie die Auflehnung mit der Schlange, mit dem, was wir als Medizin auch bis heute haben, eng verbunden ist. Es war ganz oft verbunden mit Religion. Und es ist in vielen Städten und über Jahrhunderte verbunden mit Religion. Aber was wir hier sehen wollen, ist, dass diese Gemeinde in einem Zentrum der Götzenverehrung und der Anbetung Satans war. Diese Gemeinde war in einer Stadt, die Jesus selbst als eine Stadt bezeichnet, wo der Thron Satans ist. Wo Satan in besonderer Weise seine Herrschaft und Macht ausübt. Und was wir daraus lernen ist, Jesus kommt zu der Gemeinde und er zeigt der Gemeinde gleich von Anfang an und sagt, ich weiß, welche Anfechtungen du hast. Ich weiß, in welchen Schwierigkeiten du stehst. Ich weiß, welche Versuchungen du hast. Und ich weiß, wie stark die Versuchungen in besonderer Weise bei dir sind. Und ist das nicht etwas Besonderes, wenn der Herr Jesus sein Wort zu uns bringt, auch wenn er uns tadelt? Weil wenn wir einander tadeln oder wenn wir einander ermahnen und zurechtweisen, dann hört man oft diese Worte, weißt du überhaupt, in welchen Anfechtungen ich bin? Und beim Nachdenken muss man oft sagen, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ich weiß nicht genau, wie viele Schwierigkeiten du hast, welche Versuchungen du hast. Manchmal, wenn es um die Ehe geht, dann sagen Leute, kannst du dir vorstellen, was das überhaupt bedeutet, was das für Versuchungen sind, in denen ich stehe? Du hast ja keine Ahnung davon, was es bedeutet, so einen Mann zu haben, so eine Frau zu haben. Und es kann sein, dass ich das gar nicht habe oder ein anderer das nicht hat. Nicht so der Herr Jesus. Er kennt die Versuchungen jeder Gemeinde. Er kennt die Herausforderung jedes Menschen persönlich. Er weiß, in welchen Anfechtungen du stehst. Und vielleicht bist du da, wo der Thron Satans ist. Um zu sagen, dass deine Herausforderungen größer sind als zu manchen anderen Zeiten. Der Einfluss dieser Tempelverehrung war so groß, dass er die ganze Kultur, das ganze Leben in Pergamon bestimmte. Wir leben in einer Zeit, wo Handys herrschen, mit all den Bildern des Handys, mit allen Vorschlägen, mit allen Social Medias und all diesen Versuchungen. Auch wir könnten sagen, ja, wir leben nun mal in besonderen Versuchungen im Vergleich zu alten Kulturen und im Vergleich zu unseren Vorfahren. Kennt der Herr sie nicht? Ja, der Herr kennt auch unsere besonderen Versuchungen. Er weiß es. Er weiß es. Und schaut, der Herr Jesus hat aber ein Lob für diese Gemeinde oder hat einiges Gute über die Gemeinde zu sagen. Er sagt, und dass du an meinem Namen festhältst. Für sie blieb Christus das Zentrum. Der Name Jesu war ihr Ruhm. Sie glaubten an den Herrn Jesus und sie bekannten ihn. Deswegen heißt es, und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Den Glauben an den Herrn Jesus zu verleugnen, bedeutet nicht nur, dass ich festhalte am Bekenntnis, sondern bedeutet auch, dass ich festhalte, mein Vertrauen auf Christus zu setzen und selbst dann, wenn es gefordert wird, dass ich es aufgebe. Die Römer in ihrer Christenverfolgung, und hier geht es ja um die Christenverfolgung, für die war es und in ihrer Religion sahen es nicht als so ernst an, dass das Herz bei der Religion nicht dabei war. Für die meisten Römer war Religion ein Teil der Kultur, den sie ableisteten, genauso wie wir die Steuer ableisten oder eine Höflichkeitsverehrung geben. Und es war auch okay so. Ich konnte also hingehen und den Kaiser verehren und meinem Herzen den Kaiser verspotten. Das war ohne weiteres möglich. Das interessierte die Römer auch nicht. Hauptsache äußerlich bringe ich den Kult dar, der von mir gefordert war. Also hätten doch die Christen in gleicher Weise sagen können, bei uns in der Kultur ist das überhaupt gar nicht so wichtig. Bei uns in der Kultur ist das sowieso nur eine äußerliche Form. Ich werfe mich nieder, ich mache diese Form, aber mein Herz ist fern vom Kaiser. Mein Herz verehrt ihn nicht. Mein Herz verehrt Christus. Die Christen aber haben immer gesehen, dass dies ihrem Bekenntnis widerspricht. Dass Christus ein Gott des Herzens ist. Und dass alles im Leben diesem einen gehört, nämlich dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und darum weigerten sie sich, auch nur mit den Worten, nur äußerlich zu bekunden, dass ein anderer Gott ist. Und wurden dafür ins Gefängnis geworfen, in die Arena gebracht, vor Tieren geworfen, verbrannt, geschlagen. Und Antipas war einer der Zeugen, die Überlieferung sagt, und es ist immer schwer von dem, also wie soll ich sagen, die Wahrheit in der Überlieferung wirklich herauszuholen, weil auch da die Informationen manchmal nicht unbedingt ganz übereinstimmen. Aber man sagt im Grunde genommen, dass dieser Antipas in einen ehernen, also einen eisernen Stier hineingeworfen wurde, der glühend heiß gemacht worden ist und dort verbrannt ist. Das wurde gemacht zur Verehrung der Götzen, sozusagen des Gottes, der sie vor den Plagen befreien sollte. Sie wollten also die Plage des Christentums wahrscheinlich damit durch diese Gottesverehrung im Verbrennen des Antipas als Ergebnis haben. Aber selbst in diesem Leid, der man treuer Zeuge, das griechische Wort für Zeuge ist Märtyrer, und daher kommt auch die Übereinstimmung zwischen Zeuge und Märtyrer, er sagt, dieser treue Zeuge Antipas, dieser Märtyrer, wurde getötet, er wurde bei euch getötet. Und obwohl ihr das gesehen habt und obwohl ihr Teil wart dieser großen Not, die Gott so über die Gemeinde gebracht hat, habt ihr meinen Namen nicht verleugnet. Und er wiederholt nochmal, da wo der Thron des Satans wohnt, dort wurde mein Zeuge verbrannt, aber ihr habt den Glauben nicht verleugnet. Das ist das Besondere. Der Jesus kennt und er sieht die Herausforderung, er weiß, was gut in der Gemeinde ist und er zeigt ihnen auch in diesen Aussagen, in diesem Lob, das er ihnen gibt, worauf es ankommt. Und er zeigt uns und hilft uns, damit was wichtig ist, auch für uns. Nun, wenn wir von dieser Perspektive jetzt nochmal auf das Lob hier schauen, dann können wir so formulieren: Halte an dem Namen Jesu fest. Du hast besondere Anfechtungen? Ja. Du hast besondere Nöte? Ja. Du bist vielleicht mehr im Zentrum des Thrones Satans wie andere? Ja. Der Herr kennt die Umstände, der Herr weiß, wo du bist. Halte an dem Namen Jesu fest. Bekenne den Glauben an den Herrn Jesus. Bekenne, dass dies deine einzige Hoffnung ist. Es ist dein Zeugnis. Lass nicht ab, das zu bekennen. Verleugne den Herrn nicht. Auch dann, wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt. Auch wenn es einfachere Wege gäbe, das ist dein Zeugnis für deinen Erlöser. Und nun zum Tadel. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast doch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Ich weiß nicht, inwieweit ihr vertraut seid mit der Geschichte, aber im 4. Buch Mose, Kapitel 26, haben wir die Geschichte von Biliam. Der Barak, der wusste eins: Gott ist mit dem Volk Israel. Und weil Gott mit dem Volk Israel war, konnte er dieses feindliche Volk, das er hasste, nicht besiegen. Also dachte er, er müsste irgendwas erfinden, wie er Gott von dem Volke Israel entfernt. Also wie er es schafft, dass Gott nicht mehr mit dem Volk Israel ist. Und er wusste, er hat einen Propheten in der Nähe. Und dieser Prophet, dessen Wort oder seine Segnungen sind mächtig, dass er war bekannt als jemand, durch den Gott sich offenbart hatte. Nun, Biliam war kein guter Prophet, der mal was Böses tat, sondern mit Sicherheit ein böser Prophet, der trotzdem gute Gaben, dem Gott Gaben gegeben hat. Und wir wollen etwas ganz Wichtiges daraus lernen. Du kannst die besten Gaben Gottes haben und doch ein Sohn des Teufels sein. Das schließt sich nicht aus. Gott hat manches Mal durch gottlose Menschen Großes getan. Aber sie hatten kein erneuertes Herz, sie liebten nicht den Herrn. Und sie hassten nicht die Sünde. Nun, dieser Biliam war so einer. Er kam also und wollte um des Geldes willen das Volk Israel verfluchen. Aber er konnte nicht. Immer wieder musste er das Volk segnen. Und schließlich ärgerte sich der Balak so sehr über ihn, dass er dreimal das Volk Israel gesegnet hat, ohne es zu verfluchen, dass er ihn nach Hause schickt und ihm natürlich seinen Lohn nicht geben kann. Und da kommt der Biliam auf eine Idee. Und diese Idee war, der sagte: Mach ein Fest. Mach doch mal ein richtiges Fest. Gib deine Frauen und lad die Israeliten dazu ein. Sag, sie sollen, biete ihnen deine Frauen an. Das war ja, was oft bei den kulturellen Festen im Hintergrund war, nämlich der Sexualtrieb wurde benutzt, als um die Leute zur Gottesverehrung anzuleiten. Und so machte Midian ein großes Fest, für sich selbst natürlich, aber auch in erster Linie, als Anreiz für die Israeliten und lud sie zum Fest ein. Die Folge war, dass viele israelitische Männer vor allem hingingen, um dort an diesem Fest teilzunehmen und sich zu verunreinigen mit diesem Volk Balaks. Das ging so weit, dass einer, die Geschichte wird dann beschreibt dann, dass einer der Ältesten, der Obersten, also einer der Vorsteher aus dem Volk, dann eine midianitische Frau mitnimmt und zurückgeht in sein Zelt im Lager Israels und sie dort hineinbringt. Und es zeigt einfach das Extreme, die Steigerung dessen, was da passiert ist. Nicht nur gingen sie zum Volk, zum Fest der Midianiter, um dort zu feiern, sondern sie brachten nun sogar die Midianiter in das heilige Lager Gottes. Und das brachte ein Gericht über das Volk Israel. Das heißt, Gott schritt ein für sein Volk, aber es bedeutete, dass über 20.000 im Volk, ich glaube 22.000 Leute im Volke Israel sterben mussten aufgrund dieser Verunreinigung mit den Midianitern. Also dieser Bileam war ein böser Prophet, der gesagt hat, wie kannst du das Volk Gottes erobern? Indem du es zur Vermischung führst, indem du ein Fest machst und das Volk Gottes einlädst, teilzuhaben an diesem Fest. Und wir merken hier eine Strategie Satans. Da verfolgt er den Antipas, da verfolgt er die Gläubigen und versucht den Antipas zu töten. Und dann im Gegensatz dazu und als das nicht genug ist, da schickt er seine Diener, um das Volk Gottes zur Vermischung zu bringen. Um das Volk Gottes dahin zu bringen, sich mit der Welt zu verbinden. Und das, was wir hier lesen, ist nichts anderes als Lehren in der Gemeinde, die Gemeinde dafür öffnete, weltlich zu sein. Erfüllung und Befriedigung in diesem Leben zu suchen. Es war also eine Lehre, die nicht unbedingt den Glauben verleugnete, die nichts über Christus sagte, aber die sagte, du kannst Christus ruhig verbinden mit einem Leben der Weltlichkeit. Du kannst Christus ruhig verbinden mit einem Leben, mit der Kultur dieser Zeit. Du kannst die Angebote der Kultur dieser Zeit ruhig annehmen und gleichzeitig ein Christ sein. Nun, das ist jetzt einfach mal klar getrennt von dem, was wir hier als Aussage haben. Aber wie verführerisch es ins Leben hineinkommt, es in die Gemeinde hineindringt, zeigt die Realität. Oft kam es so, dass Gläubige nicht mal merkten, wie jemand anfing, Dinge zu verbreiten, die fast genauso aussahen wie das göttliche Original. Aber das Herz der Gläubigen öffnete, Kompromisse zu machen mit dieser Welt und Kompromisse zu machen mit der Sünde. Er sagte, die Lehre der Nikolaiten. Nun, wir wissen nicht genau, was die Nikolaiten gelehrt haben. Irenäus sagt, der Nikolaus war ja einer der Diakone in der ersten Gemeinde, hat sich später als falscher Bekenner entlarvt. Nun, inwieweit das stimmt oder nicht? Paulus sagt den Ältesten in Ephesus, den Ältesten, denkt mir darüber nach, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Habt Acht. Er sagt, ihr Älteste, denkt doch mal dran, von euch, Brüder, die zusammen im Werk des Herrn arbeiten, die Leiter der Gemeinde sind, die geistliche Vorbilder in der Gemeinde sind und als Vorbilder in der Gemeinde eingesetzt wurden. Aus eurer eigenen Mitte werden Leute auftreten und verkehrte Dinge reden. Paulus zeigt uns deutlich im Titusbrief, dass die wahre Lehre, die wahre Gnade immer einhergeht mit Gottesfurcht. Mit Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, mit einem Handeln, mit einem Leben, das Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Aber wie schnell kommen Lehren rein, in die Gemeinde hinein, die sagen, die bestimmt sind von einem Denken, du sollst es gegenüber der Welt nicht so genau nehmen. Ich bin manchmal in Diskussionen und da kommt etwas heraus in unserem Denken. Ich glaube, das hilft uns auch mal einfach, dass die Bedeutung dieser Vermischung in unserem eigenen Leben zu erkennen. Kennst du einen Christ, der sich über gewisse Dinge richtig aufregt und zornig wird? Kennst du einen Christ, von dem du sagen würdest, wenn ich das Thema bei dem einschneide, boah, da kommt so ein richtiger Hass raus. Der ist ja gar nicht mehr nüchtern. Sind wir nicht in eine Situation gekommen, wo wir denken, der gute Christ ist in allen Themen balanciert, ausgewogen, distanziert, er bleibt nüchtern? Ja, wir brauchen heute vielleicht mehr als die Generationen vorher das Wort Hass. Ja, wir sagen, ich hasse einen Tommy-Senf, weil es nicht Löwensenf ist. Ne? Also so Nebensächlichkeiten. Schaut, was der Jesus hier sagt. Er sagt, ich habe gegen dich, dass du solche festhältst, die in der Lehre Bileams festhalten, aber dann macht eine enge Verbindung. Er zeigt, was Bileam getan hat und sagt, so hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Er zeigt also, dass die Lehre der Nikolaiten vom Prinzip her das gleiche war, wie das, was Bileam getan hatte. Es verführte zur Vermischung mit der Welt. Und er fügt hinzu, dass er, Jesus, das hasst. Schaut mal, Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 6 haben wir schon mal gelesen. Hier wird es noch als Lob ausgesprochen, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Hier war die Gemeinde, sie hasste die Werke der Nikolaiten und Jesus sagt, ich hasse sie auch. Ich hasse sie auch. Und hier sind wir beim Kern einer ganz wichtigen Wahrheit. Und diese Wahrheit stellt uns die Frage, hasst du, was Jesus hasst? Liebes Gotteskind, hasst du, was Jesus hasst? Ist in deinem Herzen eine Abscheu vor allem, was der Herr Jesus verabscheut? Oder bist du viel ausgewogener, differenzierter, balancierter? So würden wir es ja nennen, oder? Und schaut, das geht nicht. Das geht nicht. Christus kam als Feind aller Gottlosigkeit und aller Auflehnung gegen Gott. Und er kam in eine Welt der Auflehnung und der Rebellion gegen Gott. Und Weltlichkeit ist ein System, ein Weltsystem, eine Gesellschaft in Auflehnung gegen Gott. Und Weltlichkeit bietet dir 1000 Dinge an, die du als Ersatz finden kannst, wofür Gott selbst alleine, für den Platz, der Gott alleine gehört. Und hier kommt in die Gemeinde Jesu, der Ort, wo Christus herrscht, wo die Erlösten Christi sind, hier kommen Gedankensysteme herein, Theologiesysteme herein, die sagen, es ist nicht so schlimm, wenn du dich mit dieser Welt verbindest. Es ist nicht so schlimm, wenn du das Gleiche magst, was sie mögen. Es ist nicht so schlimm, wenn du das Gleiche tust, was sie tun. Es ist nicht so schlimm, dass du die gleichen Ziele hast, wie die haben, die in der Welt sind, in der Auflehnung gegen Gott. Und Jesus sagt, ich hasse das. Warum hasst Jesus das? Nun, genau aus dem einfachen Grund, weil diese Dinge gegen dein Heil sind, gegen deine Erfüllung, gegen dein Glück, aber auch gegen deine Seele, weil sie deine Seele ruinieren und weil du dich dann mit der Welt identifizierst, deren Krieg ein Krieg ist gegen Christus und seinem Gesalbten. Du zeigst damit eine Sympathie, ein dich angliedern an die, die in Feindschaft gegen den sind, der sein Leben für dich gab, der gekommen ist, um zu sterben, der die Hölle ausgeschlürft hat, damit du Leben hast. Sie, die ihn hassen, der sein Leben für dich gab, wollen deine Freunde sein. Sie sagen, komm, wir können Freunde sein. Mach nur ein paar Kompromisse. Sei nur ein bisschen wie wir. Und du sagst, jawohl, warum denn nicht? Und schaut, sehr schnell kommen in der Gemeinde Theologien auf, die genau das bestätigen. Wir reden von der christlichen Freiheit. Und es gibt das, es lohnt sich, über diese christliche Freiheit nachzudenken, weil wir das Problem der Gesetzlichkeit haben. Aber wie schnell wird das Thema der christlichen Freiheit zu einem Thema für mein Fleisch, für eine Rechtfertigung für mein Fleisch, für die Lust, für die Selbstsucht, für Sport, Spaß und Spiel, Unterhaltung und all die Dinge, die zur Konkurrenz, als Konkurrenz in deinem Leben hineintreten, zu dem Herrn Jesus. Und die einfache Frage, die wir uns hier stellen müssen durch die Worte des Herrn Jesus: Hast du ein Problem mit Weltlichkeit? Frag dich das einfach. Hast du ein Problem mit Weltlichkeit? Machst du dir Sorge, ob du weltlich bist? Machst du überhaupt Sorgen, ob du weltlich bist? Bist du nur weltlich, wenn du extreme Sünden begehst wie andere, die schlimmer sind wie du? Oder fragst du dich, ob Weltlichkeit nicht in deinem Herzen ist? Ein Verlangen, von dieser Welt anerkannt zu werden, von Freunden und Kollegen gemocht zu werden. Wenn du Kleider kaufst, fragst du mehr, ob es modern ist oder ob es dem Herrn Jesus gefällt. Wenn du vor dem Spiegel stehst, in gleicher Weise. Wenn Trends da sind, bist du der Erste, der draufspringt, weil es ja zum Bereich der christlichen Freiheit gehört. Und schaut, wir können viele Dinge tun, aber Jesus sagt, er ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Die Frage ist, warum tust du das? Warum tust du das? Was ist die treibende Kraft in deinem Leben? Fragst du in erster Linie und ist das die oberste Instanz in deinem Leben, dass du sagst, Herr, gefalle ich dir in meinen Gedanken, in meinen Motiven, in meinem Handeln? Wo erlaube ich Denkstrukturen, wo haben sozusagen Theologiesysteme mich längst überwältigt, die mir sagen, oh, du kannst ruhig etwas weltlich sein, das gehört zur christlichen Freiheit, das darfst du ruhig tun. Und es ist ein Anlass geworden für das Fleisch, dich selbst zu rechtfertigen, dich Dingen hinzugeben, die offensichtlich nicht Christus im Zentrum haben. In unserem Text heute in John Owen haben wir etwas ganz Entscheidendes gelesen. Das passt sehr gut zur Weltlichkeit. Ich will euch das mal vorlesen. Diese verdorbene, gekreuzigte Natur würde sich gern bei den Menschen beliebt machen und alle ihre sündigen Begierden stillen, wie es weltliche Menschen tun. Er sagt, schau, du hast diese Neigung. Du hast diese Neigung. Folgst du ihr? Beginnst du weltlich zu werden und beginnst es mit Theologie zu rechtfertigen. Je mehr die geistliche Bildung eines Menschen ist, je mehr die geistliche Bildung oder die Festigkeit des Menschen theologisch geprägt ist, je verführerischer ihre Argumente für ein weltliches Leben. Warum? Weil es genau in uns Menschen steckt. Es steckt in uns die Anerkennung dieser Welt und dieser Zeit zu suchen, obwohl wir Kinder des Reiches Gottes sind. Und deswegen führt er weiter fort und sagt, doch wenn wir diese Begierden abtöten und es ablehnen, der Sünde nachzugeben. Er sagt, schau, diese Begierde ist da, aber wenn du es ablehnst, wenn du sie abtötest, wenn du dieses Verlangen tötest und der Sünde nicht nachgibst, werden wir von der Welt unmittelbar als anders wahrgenommen, so wie Antipas. Und unser heiliges Leben, das sich daraus ergibt, überführt sie von ihrem sündigen Wesen. Deswegen sagt Paulus, habt nichts zu schaffen mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Folglich wird der Christ gehasst und verleumdet und ebenso behandelt, wie Christus behandelt wurde. Den Frieden, den wir in dieser Welt haben, dieser Friede stellt uns die Frage, ob wir diesen Frieden nicht nur deswegen haben, weil wir weltlich sind. Dieser Brief gilt uns. Dieser Brief gilt uns. Es ist Zeit, uns selbst zu überprüfen. Haben wir den Geschmack dieser Welt? Die Ziele dieser Welt? Den Umgang dieser Welt? Sieht die Welt, dass wir anders mit dem Handy umgehen, mit dem Computer umgehen, mit den Angeboten des Spaßes und der Haltung umgehen, wie sie es tut? Sieht sie ein anderes Ziel in allen unseren Wegen und einen anderen Umgang damit? Dann würden sie dich hassen. Diese Welt, diese Christen, sie waren die Ersten, die halfen, sie waren die Ersten, die Armen aufnahmen, sie waren die Ersten, die Wohltätigkeitswerke offensichtlich machten. Jesus selbst war der, der mehr gute Taten getan hat als alle. Und sie hassten ihn, dass sie ihn umbringen wollten. Schaut, der Herr stellt uns diese Frage und darum müssen wir uns selbst diese Frage stellen. Ich will es noch einmal bestärken mit Jakobus. Jakobus sagt, weißt du nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Er sagt, Weltlichkeit ist wie eine Frau, die Ehebruch begeht. Das ist es in den Augen Gottes. Gott stellt sich, du machst dich zum Feind Gottes und sagst, Christus ist mein Erlöser. Merkst du, es geht nicht, es geht nicht. Und hier kommt der Jesus zu der Gemeinde und sagt, tue Buße. Der Jesus ist voller Vergebung, voller Güte. Er kommt zu seiner Gemeinde und sagt, kehre um. Mache Weltlichkeit neu zu deinem Problem. Sieh doch, wie sehr Weltlichkeit dein geistliches Leben zerstört, wie es das Zeugnis deines Meisters ruiniert. Du redest von Christus, aber alle anderen Reden sagen, dass du das Gleiche liebst, wie die Welt liebt, dass du das Gleiche suchst, was die Welt sucht, dass du Erfüllung im Gleichen findest, wie worin die Welt sie sucht, findet. Und darum mag dich die Welt. Christ und Treu kamen auf den Markt der Eitelkeiten und sagten, wir kaufen nichts. Darum starb Treu und Christ musste leiden. Die Geschichte aus der Pilgerreise, aus Spaniens Pilgerreise. Es lohnt sich, das zu lesen. Jesus fordert also seine Gemeinde auf, Buße zu tun, und das Wort Buße heißt, denke um. Bekenne deine Schuld, sieh deine Schuld ein, bekenne sie, komme zum Herrn Jesus zurück. Aber Jesus wird sehr direkt und sagt, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Hier ist das Schwert, der sagt, ich werde das nicht dulden. Genau das Gleiche haben wir im Jakobusbrief, er sagt, ein eifersüchtiges Begehren hat der Geist, der in uns wohnen ließ, den er in uns wohnen ließ. Er sagt, der Heilige Geist ist eifersüchtig in einem Christen, dessen Herz sich der Welt hingegeben hat. Genau wie ein Ehemann eifersüchtig ist auf eine Frau, die ihr Herz einem anderen gibt. Und dann geht er weiter und sagt, Es gibt größere Gnade. Gott widersteht dem Hochmütigen. Ich werde mich als dein Feind erweisen. Und ich sage nicht, dass er dein Feind ist. Er ist dein Freund, weil er dich lieb hat. Wird aber so gegen dich sein, dass du als der weltliche Mensch denken wirst, Gott ist gegen dich, aber er ist für dich. Er ist für dich. Ich habe heute Morgen, gestern Morgen Psalm 94 gelesen und schaut, wie schön er das da sagt. Wohl dem Mann, Vers 12, Psalm 94, Vers 12, wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst. Er sagt, oh, Gott sei Dank, wohl dem, der ist glücklich zu preisen, den der Herr züchtigt. Dann stellt er die Frage, Vers 16, wer steht mir bei gegen die Bösen, wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter, wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenig fehlte und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. Geistlich übertragen, Weltlichkeit ist der Ruin deines geistlichen Lebens. Vers 20, sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben? Willst du Welt und Gott in Harmonie bringen? Wie die Lehre die Gesellschaft prägen durch christliche Werte und so viele andere Lehren. Willst du, er sagt, es geht nicht, sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben? Der Jesus sagt hier, wir kommen zurück zu Offenbarung 2, sonst komme ich rasch über dich und werde Krieg führen mit dem Schwert, gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. Gott selbst wird einschreiten, aber er tut es zum Heil seiner Gemeinde. Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. O liebes Kind Gottes, nimm es ernst. Lass es nicht bei den Worten, lass es nicht bei dem Eindruck bei dieser Predigt, sondern gehe durch dein Leben und prüfe dein Leben anhand des Lichtes des Wortes Gottes. Nimm dir die Bibelstellen in der Bibel über Weltlichkeit. Denk drüber nach. Wir brauchen es ganz neu. Und dann fange an, dein Leben zu durchforschen mit der Bitte, dass der Herr dir hilft. Er sagt, tue Buße, denke um. Das bedeutet Arbeit. In der letzten Gemeinde sagt er, sei eifrig und tue Buße. Das bedeutet, nimm dir Zeit. Lass es eine Priorität sein in deinem Leben. Nimm es ernst, was Gott sagt. Wer ein Ohr hat zu hören, und das ist ein Wort, das der Jesus immer wieder in seinem Erdenleben gebraucht, und er zeigt uns sehr deutlich, dass der ein Ohr hat zu hören, der wirklich hört, der ist, der hingeht, um das zur Ausführung zu bringen, was der Herr gesagt hat. Bleib nicht bei der Warnung, sondern nimm es ernst, geh damit ins Gebet, geh damit zum Worte Gottes und sage, Herr, ich will mit dir Übereinstimmung. Ab jetzt soll mein Leben einzig und allein dir gehören. Ich will für dich in dieser Welt leben und dein Zeuge sein. Und was du hast, das will ich auch hassen. Und wenn dann jemand mit der Rede der Nikolaiten kommt, also mit der falschen Lehre der Vermischung, dann will ich nicht nüchtern und neutral bleiben und sagen, ja, kann man so sehen. Nein, dann will ich einen inneren Zorn haben dagegen. Ich will innerlich aufgebracht sein. Warum? Weil es gegen meinen Meister ist. Weil es gegen die Erlösung ist. Weil es gegen die Herrlichkeit der Erlösung ist. Liebe Kinder Gottes, dass wir so ruhig sitzen bleiben, während unsere Welt ein Evangelium verkündigt, das weltlich ist, ist unser Problem. Der Herr muss uns zurückführen, dass wir eifern für seinen Namen und eifern für seine Sache. Dass wir hassen, was er hasst und uns so mit ihm identifizieren. Warum? Weil wir ihn lieben. Er gab sein Leben, er hat uns erlöst. Wie herrlich ist das, was er getan hat. Und schaut die Verheißung. Wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben. Das verborgene Manna, wo kommt es her? Nun, das Manna war das Brot, das vom Himmel fiel in der Wüste. Das verborgene Manna war der Topf, wahrscheinlich der Topf, der in die Bundeslade gesteckt wurde, als Zeichen des ewigen Brotes, das Gott vom Himmel gibt. Dieses Manna wurde nicht schlecht. Alles andere verdarb nach einem Tag. Dieses Manna in der Bundeslade nicht. Der Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Er ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Er selbst ist das Manna. Wisst ihr, was das bedeutet? Er sagt, wer überwindet, zu dem werde ich in besonderer Weise kommen und mich ihm offenbaren und seine Seele satt machen. Es ist bis heute so. Der Weg des Gehorsams, der Weg der Nachfolge ist der Weg, auf dem Gott selbst kommt und sich in besonderer Weise offenbart. Und nichts, nichts macht die Seele so satt, nichts erfüllt das Leben so sehr, als eine besondere Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn Jesus, als ein besonderes Herabkommen des Herrn zu seinem Volk, ein Genährtwerden, als wenn der Herr selbst die Seele in besonderer Weise nährt. Diese Nahrung lässt dich umso mehr alles verachten, was diese Welt dir anbietet. Der Jesus sagt, wer überwindet, der wird es bekommen. Dann geht er weiter und sagt, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Geschichtler sagen uns, dass im Altertum oft beim Gericht, wenn jemand freigesprochen wurde, aus einem Korb der weiße Stein herausgeholt wurde und es wurde gesagt, unschuldig. Also, Prozess wurde geführt, der weiße Stein symbolisierte, er ist gerecht, er wird nicht verurteilt. Vielleicht ist eine Anspielung darauf. Es kann auch sein, dass der weiße Stein, der wurde auch benutzt bei einer Siegerehrung. In der Siegerehrung bekam der einen weißen Stein, der gewonnen hatte, und wurde so zu den Feierlichkeiten der Sieger eingeladen. Das war sozusagen wie die Eintrittskarte zu diesen Feierlichkeiten bei der Siegerehrung. Beides hatte eine große Tragweite. Wir werden dadurch, dass wir in diesem Leben stehen und dadurch, dass diese Welt uns verachtet, aber dass wir hingehen, um für den Herrn zu leben, wird unser Glaube, hat Gott sich dafür, sondern es geht meistens einher, dass Gott dann, wenn Menschen sich ihm hingeben und für ihn leben, mit einem besonderen Trost zu ihnen kommt. Und das ist wirklich eine Tatsache. Heilsgewissheit ist nicht eine Voraussetzung, um errettet zu sein, aber Heilsgewissheit ist der Trost des Heiligen Geistes, dass Gott mit uns ist, dass Gott uns für das Heil bestimmt hat. Paulus sogar braucht im 2. Thessalonicher Brief die Aussage, dass er sagt, schaut, dass ihr verfolgt werdet für den Namen des Herrn, ist ein Beweis dafür, dass Gott euch angenommen hat, dass Gott euch für die Herrlichkeit bestimmt hat, dass Gott euch als seine Kinder angesehen hat und gerecht gemacht hat. Der weiße Stein ist auch in besonderer Weise ein Bild dafür, dass Gott euch in ganz besonderer Weise, sich euch in ganz besonderer Weise offenbaren wird. Denn hier steht, auf dem Stein steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Du selbst empfängst so eine besondere Offenbarung. Gott kommt dir in besonderer Weise so nahe. Er zeigt sich dir so neu, dass eine Sache ist zwischen dir und deinem Erlöser. Nur zwischen dir und deinem Erlöser. Das ist die Verheißung. Und diese Verheißungen zeigen, wie sehr es sich lohnt. Es sind die ewigen Segnungen, die hier auf dem Spiel stehen. Es sind diese ewigen Segnungen, die ewigen Freuden, die Fülle des Erlösers, der besondere Segen des Meisters, den du verwirfst, wenn du Erfüllung in dieser Zeit und in diesem Leben suchst. Darum suche ihn. Und er macht deine Seele satt. Amen. Lass uns stille werden zum Gebet. O Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns anwendest und uns hilfst, es anzuwenden. Wir bitten dich, komm du durch deinen Heiligen Geist und belehre jeden Einzelnen. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Wir danken dir, dass du uns widerstehst. O Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, hilf uns in unserer Zeit, die du kennst, in unseren Anfechtungen, die du kennst, in unseren Lebensumständen, die vor dir bloß und aufgedeckt darlegen, deinen Weg zu sehen und ihn zu erwählen. Herr, wir bitten dich, denke an deine Gemeinde und befreie deine Gemeinde heute von Weltlichkeit. Werde du unsere Freude. Komm, segne uns mit einer besonderen Offenbarung deiner Herrlichkeit, damit alles andere verblasst und wir dich preisen in dieser Zeit. Gib uns dein Zeugnis zurück. Gib uns Kraft in unserem Zeugnis mit einem Leben, das dahinter steht. Amen.